HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Unser Gast bei Doppelkopf heute ist die Soziologieprofessorin Dr. Margret Brückner. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Margret Brückner, Sie bilden seit 1972, also seit über 40 Jahren, an der Fachhochschule Frankfurt Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus. In der Mehrzahl sind es wohl immer Frauen, oder?
Ja, es ist ja ein Beruf, der aus der ersten Frauenbewegung hervorgegangen ist und zunächst nur von Frauen betrieben wurde. Zu den Hochzeiten in den 70er Jahren, als es auch so einen politischen Charakter hatte, die soziale Arbeit, und dadurch auch nochmal Männer angezogen hat und ein Aufsteigerberuf war, da hatten wir dann ungefähr 40% Männer, und dann daraufhin ist es wieder gesunken, der Anteil der Männer.
Mit der ersten Frauenbewegung meinten Sie die Frauenbewegung vor den Weltkriegen?
Genau.
Und jetzt sind Sie nun schon ein paar Jahre im Ruhestand, ja. Margret Brückner, unterrichten aber immer noch jetzt als Lehrbeauftragte im Fachbereich soziale Arbeit und Gesundheit. Es ist ganz offensichtlich Ihre ideale Tätigkeit.
Ich habe meine Arbeit sehr hoch besetzt und immer sehr gerne gemacht. Klar gab es auch anstrengende Seiten und so etwas, aber zum einen finde ich nach wie vor soziale Arbeit und die Beschäftigung mit dem Sozialen sehr wichtig und jetzt neuerdings nochmal wieder fast mehr. Dadurch, dass ja die Gesellschaft sich immer mehr spaltet in Arm und Reich, sehe ich nochmal mehr Bedarf, gute Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auszubilden. Und ich finde es nach wie vor auch ein spannendes Forschungs- und Wissenschaftsfeld.
Ihre Schwerpunkte waren Soziologie, Frauenforschung, Supervision.
Mhm.
Sie sind ja auch ausgebildete Gruppenanalytikerin und Supervisorin.
Ich habe sowohl Supervision in der Fachhochschule gemacht im Rahmen des Berufspraktikums und auch jetzt im Masterstudiengang Beratung und Recht. Und andererseits mache ich aber auch frei praktizierend Supervisionen, sowohl in Teams im sozialen Bereich wie auch Einzelsupervision.
Die Lehre ist ein Standbein Ihrer beruflichen Tätigkeit, die andere ist Ihre wissenschaftliche Arbeit. Sie haben intensiv geforscht, das beweist Ihre lange Publikationsliste, Ihre Doktorarbeit, für die Sie vom Land Hessen mit dem Elisabeth-Selbert-Preis geehrt wurden. Diese Arbeit trägt den Titel »Die Liebe der Frauen über Weiblichkeit und Misshandlung«. Sie verdeutlichen darin, warum es Frauen oft so schwer fällt, einen gewalttätigen Partner zu verlassen. Ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich möchte mal festhalten, auf jeden Fall betrachten Sie das Problem nicht als ein individuelles Problem.
Ja, das war mir wichtig als Ausgangspunkt. Und auch das, was mich, denke ich, so hat an dem Thema festhalten lassen, die Frage, wie kommt die Gewalt in die Gesellschaft und wie kommt sie in das Geschlechterverhältnis? Denn wenn ich das Thema Gewaltvorkommen, Gewaltausübung und Gewalterleidung, wenn ich das auf Individuen nur beziehe, glaube ich, wird das Thema viel zu kurz gefasst und es führt zu einer anderen Zweiteilung der Gesellschaft. In dem Sinne, dann gibt es die, die misshandeln und die nicht misshandeln und die, die misshandelt werden und nicht misshandelt werden. Und ich glaube, dass das so nicht stimmt, sondern mir geht es darum, Geschlechterbilder, Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit anzugucken, soziale Strukturen anzuschauen und was haben die damit zu tun, dass es so massenhaft ein Vorkommen von Gewalt gibt. Das Thema Gewalt gegen Frauen hat eine ganz große Rolle in der zweiten Frauenbewegung, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, auch wieder international, denke ich, einen wichtigen Faktor dargestellt. Das war ja völlig verschwiegen. Was im Haus passiert, geht niemanden was an, aber auch Scham über Vergewaltigung, Missbrauch, all diese Themen, die waren ja ganz im Untergrund und es bedurfte des Mutes der Frauen, überhaupt das Thema öffentlich zu machen. Und das passierte ja dann in der zweiten Frauenbewegung. Und es wurde nie verstanden als etwas, was nur mit einzelnen Männern und Frauen zu tun hat, sondern die gesellschaftlichen Kontexte. Die sind wichtig. Hierarchisierte Geschlechterverhältnisse, der Blick auf die Geschichte, dass es ganz klar ist, die Rechte des Pater Familias über seine Familie, bis hin zurück zu den alten Griechen, wo das ja eine große Rolle spielte. Dass Frauen nicht in ihrem eigenen Recht leben konnten. weder als Ehefrau noch als Tochter diese Eingrenzung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch die Beschädigungen, die Männer erfahren durch diese Geschlechteraufteilung, Geschlechterzuschreibung sind mir wichtig. Und die sind heute, finde ich, sehr gut mehr ins Blickfeld geraten. Männer, die immer siegen müssen, die dann keine Möglichkeit haben, zu ihren Gefühlen Zugang zu finden. Wenn sie diese Form von hegemonialer Männlichkeit, von der heute gesprochen wird, also die, die heute sozusagen im Mittelpunkt ist und im Herrschaftsverhältnis im Mittelpunkt steht, die diese ausüben, dass da auch Elemente drin sind, die Männer schädigen. Und das sich anzugucken am Beispiel, wo Gewalt offensichtlich wird in den gesellschaftlichen Strukturen, das fand ich sehr wichtig und finde es bis heute wichtig.
Studien haben ja bewiesen, dass es vor allem Frauen sind, die Opfer männlicher Gewalt werden. Also es gibt auch Männer als Opfer von Gewalt, aber über 80% sind Frauen. Damals hat man immer in der Frauenbewegung von Gewalt gegen Frauen gesprochen. Heute ist von häuslicher Gewalt die Rede. Wo ist da der Unterschied?
Das Thema Gewalt gegen Frauen kommt aus der Frauenbewegung und ist ein Aufschrei, also ein Kampfesruf auch. Die wollen wir uns nicht mehr gefallen lassen. Es ging ja darum, sich zu wehren. Und unter diesem Motto ist die Frauenbewegung stark geworden und hat viel erreicht. Aber es war ein Motto, zu dem sich nicht andere gesellschaftliche Institutionen in der Form bekennen konnten. Und als ein Erfolg der Frauenbewegung und dieses Themas Gewalt gegen Frauen, nämlich andere gesellschaftliche Institutionen einzubeziehen, hat dazu geführt, dass es einen Terminus brauchte, dem alle zustimmen konnten. Und häusliche Gewalt ist so ein Terminus. Da ist das Geschlechterverhältnis draußen und das macht allen den Zugang etwas leichter. Es ist, ja, in Deutschland kann man sagen, ungefähr seit den 1990er Jahren gelungen, zu dem Thema häusliche Gewalt, ich benutze den jetzt mal, runde Tische zu formieren, an denen Polizei teilnimmt, an denen Jugendämter teilnehmen, an denen Frauenberatungsstellen teilnehmen, Frauenhäuser sowieso, an denen Männerberatung teilnehmen und viele andere Institutionen auch, manchmal Gesundheitsämter und Staatsanwaltschaften. Und das ist sehr wichtig geworden, um dieses Thema zu einem Thema zu machen, was die gesamte Gesellschaft und ihre Strukturen angeht, denn ohne rechtliche Veränderungen, ohne polizeiliche Maßnahmen können die Beratungsstellen und Frauenhäuser auch viel zu wenig erreichen. Und das ist ein großer Sieg und ein großer Erfolg, nicht nur in Deutschland.
Stichpunkt Frauenhäuser. Die sind entstanden so Mitte der 70er Jahre, waren getragen von Frauen aus der neuen autonomen Frauenbewegung. Und es waren gedacht als Schutzorte für misshandelte Frauen und Kinder. Und Sie, Margret Brückner, waren Mitglied des Trägervereins in Frankfurt. Gab es für diese Frauenhäuser eigentlich Vorbilder?
Dieses Thema Gewalt gegen Frauen hat ja nicht angefangen mit dem, was heute häusliche Gewalt ist, sondern mit dem Thema Vergewaltigung von Frauen. Und da sind Frauenkrisenzentren entstanden, vor allen Dingen in den USA. Und dadurch ist überhaupt mal dieses Thema ins Rollen gekommen. Und dann gab es in England ein Frauenzentrum, wo dieses Thema aufgegriffen worden ist. Und dann sind immer mehr Frauen in dieses Haus geflohen, wo sie übernachten, ja, wo das nicht vorgesehen war zur Übernachtung, sondern wo die Frauen dann übernachten konnten. Und wo deutlich wurde, es gibt eine Notwendigkeit für Frauen Möglichkeiten zu schaffen und für ihre Kinder, wo sie hinfliehen können. Das war 1971. Und diese Welle hat sich sehr stark verbreitet in westlichen Industrienationen und kam dann auch nach Deutschland. Und da wurde 76, glaube ich, das erste Berliner Frauenhaus gegründet von der autonomen Frauenbewegung, aber gleich von Anfang an mit staatlicher Förderung, was damals ein Riesenthema war.
Mit staatlicher Förderung, aber die Gründung dieser Frauenhäuser, also dieser Schutzorte für Frauen und Kinder, die wurden damals doch von vielen Seiten heftig angegriffen. Warum eigentlich?
Weil es ein Tabuthema war. so dass dann in vielen Städten, wo es Frauenbewegungen gab, die dann auf die Straße gegangen sind und Frauenhäuser gefordert haben, haben dann die politischen Kreise und die Stadtparlamente und Stadtregierungen gesagt, bei uns gibt es das nicht, haben wir noch nie von gehört. Es ist ja eine Kritik, ihr habt weggeguckt, ihr habt nicht hingeguckt, ihr habt etwas nicht gehört und nicht gesehen, wozu auch die soziale Arbeit damals zählte. Weshalb die autonome Frauenbewegung zunächst einen großen Abstand zu der offiziellen sozialen Arbeit gehalten hat, was für mich damals wichtig war, zu gucken, wie kann ich das verbinden.
Es gab ja den Konsens in der Gesellschaft, dass häusliche Gewalt als Privatsache gilt. Und damit, wie Sie sagen, war es dann eben ein Tabu. Mhm. Also ein Familienstreit ging niemand etwas an. Die Polizei wurde gerufen, hat gesagt, sollen leise sein, aber hat nicht eingegriffen. Heute ist es ja ganz anders. Die Polizei greift ja ein. Es gibt in Deutschland seit 2002 das sogenannte Gewaltschutzgesetz. Ja. Es erlaubt und fördert staatliche Intervention und Eingriffe in die Privatsphäre der Familie. Und das Grundprinzip ist, dass die Einsatzbeamten die Gewalthandlung beenden sollen, die Sicherheit des Opfers gewährleisten sollen. Und es gilt, wer schlägt, der geht. Funktioniert das?
Ich finde das Prinzip sehr wichtig. Das ist ja der Kern des Gewaltschutzgesetzes, dass nicht Frauen, die Gewalt erleiden, fliehen müssen, sondern dass diejenigen, die Gewalt ausgeübt haben, im Wesentlichen eben Männer, das Haus und die Wohnung verlassen müssen. Ob es funktioniert? Es funktioniert als eine aktuelle Schutzmaßnahme, das auf jeden Fall. Die Polizei arbeitet inzwischen sehr engagiert und schreibt nicht Frauen die Schuld zu, so wie das am Anfang nicht nur bei der Polizei, sondern insgesamt üblich war, sondern es wird sehr ernst genommen, dieses Thema. Und insofern spielt erstens eine Rolle, wenn die Polizei ins Haus kommt, nehmen Männer, die nicht aus kleinkriminellen Milieus kommen, das sehr ernst, dass tatsächlich die Staatsgewalt Kenntnis nimmt und eingreift und tätig wird.
Also Sie meinen, dieses Prinzip, wer schlägt, der geht, hat auch eine präventive Wirkung in dem Sinn?
Ja, zumindest sekundärpräventiv. In dem Sinne, dass es möglicherweise weitere Gewalt verhindert. Längerfristig muss man leider sagen, ist es so, dass zwar die Schutzmaßnahmen sehr gestiegen sind, aber das Ausmaß von Gewalt im Geschlechterverhältnis immer noch in unserer Gesellschaft groß ist. Insofern kann man sagen, es gibt einen Erfolg, dass es Schutzmaßnahmen gibt für Frauen und Kinder, inzwischen auch einiges an Täterarbeit, das heißt Arbeit mit gewalttätig gewordenen Männern, was ich sehr, sehr wichtig finde, da auch hinzugucken und da Maßnahmen zu treffen.
Das wird auch angenommen?
Von den Männern, meinen Sie?
Ja.
Ja, zunächst gab es auch von Seiten der progressiven Männerbewegung aus in den 80er, 90er Jahren Ansätze, sich mit eigenen Gewalttätigkeiten auseinanderzusetzen. Und es wurden Beratungsstellen gegründet. Das war mal das eine. Das andere waren die professionellen Gründungen von Beratungsarbeit mit Männern und Täterarbeit. Und da spielt eine Rolle auch gerichtliche Überweisung. Das heißt, dass Männer dahin gehen müssen. Manche kommen auch freiwillig. Also ein Motiv ist, ich muss dahin gehen, weil das Gericht es gesagt hat. Oder ich kann dann vermeiden, Strafe zu bezahlen oder Strafe anzutreten. Und das andere ist, wenn Frauen drohen, ihren Mann zu verlassen, dann kann das auch nochmal ein Anlass sein für Männer, dorthin zu gehen.
Die Gewalt in der Gesellschaft hat nicht abgenommen. 40.000 Frauen und Kinder suchen aktuell jährlich Schutz in Frauenhäusern. Das ist mein Wissensstand. Mhm. Die sind in der Regel überfüllt. Der Bedarf ist also enorm. Umso wichtiger wäre vielleicht Aufklärung und Prävention. Und Sie, Margret Brückner, sind ja Co-Vorsitzende des Arbeitskreises Häusliche Gewalt, das das Justizministerium des Landes Hessen eingerufen hat. Was arbeiten Sie da? Wie sieht die Prävention aus?
Prävention in diesem Kontext ist im Wesentlichen Koordination der Institutionen, denn in diesem Arbeitskreis sind alle Institutionen, die damit befasst sind, die Ministerien, die damit befasst sind, also Inneres, Sozialministerium und die NGOs, das heißt die freien Träger und aber auch die Wohlfahrtsinstitutionen aus diesem Bereich, sind dort vertreten und können ihre Belange dort vorstellen, auch die Städten und Gemeinde und die Gleichstellungsstellen, sodass es erstmal ein Gremium ist. Und das finde ich sehr wichtig als Prävention, die Koordinierung von Maßnahmen. Und zu gucken, wo sind Lücken, wo gibt es Sand im Getriebe, wo entstehen Bedarfe, die noch nicht gedeckt sind. Und das andere große Thema ist, Fort- und Weiterbildung zu organisieren und aufzuklären, auch öffentlich aufzuklären. Da gibt es Maßnahmen von Flyern, Homepage, all diese ganzen Geschichten und zum anderen aber auch Fortbildungsveranstaltungen.
Für Sozialarbeiter?
Für alle, vor allen Dingen die an diesen runden Tischen auch sitzen und für alle die professionell befasst sind damit. Aber darüber hinaus gibt es auch weitere Versuche, Anstöße zu geben. Zum Beispiel war Thema Männerberatungsstellen, solche, wo es dann auch darum geht, wer kann sowas machen, was gibt es da schon für Initiativen, was gibt es da für verschiedene Ansätze, da auch in andere Länder zu gucken und ähnliches.
Margrit Brückner, heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur im Gespräch mit Michaela Wunderle. Bevor wir weitersprechen, hören wir jetzt ihre erste Wunschmusik. Das ist Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
Ja, die Themen, die mich sehr beschäftigt haben, gehen aus von der Frauenbewegung. Und die Frauenbewegung ist eingebettet in die Studentenbewegung, damals noch nicht Studierenden, sondern Studenten. Und die hat mein Leben und mein Studium sehr geprägt. Und Janis Joplin war eine der ganz wichtigen Stimmen, die eine große Rolle spielten in dem gesellschaftlichen Aufbruch. Und sie war eine ganz wichtige Stimme in der Zeit.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free.
Sie hörten Janis Joplin, Me and Bobby McGee, die Wunschmusik von Margrit Brückner, Soziologieprofessorin, im Gespräch mit Michaela Wunderle, heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur. Margrit Brückner, Sie lehren ja, wir haben darüber gesprochen, seit vielen Jahren an der Frankfurter Fachhochschule im Fachbereich Soziale Arbeit. Sie waren aber auch als Gastdozentin in Amsterdam und in Zürich tätig und haben auch in Berkeley geforscht. Die Frankfurter Fachhochschule hat Sie dafür, dass Sie das Geschlechterthema in der Hochschule verankert haben, mit einem Preis geehrt. Die Stadt Frankfurt hat Sie ebenfalls geehrt, und zwar mit dem Toni-Sender-Preis, wegen Ihrer, ich zitiere, so heißt es dann in der Preisbegründung, hervorragenden innovativen Leistungen, die der Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter dienen und der Diskriminierung von Frauen entgegenwirken. Sie selbst haben ja schon gesagt vorhin, Sie sind Feministin. Das waren Sie aber nicht immer, Margrit Brückner. Wie sind Sie dazu geworden?
Da spielte die Studentenbewegung eigentlich eine große Rolle und insgesamt dieser Aufbruch und die entstehende Frauenbewegung. Ich war damals als junge Frau, Anfang 20, aktiv in der Studentenbewegung. Die hat mich auch sehr mitgerissen. Die Themen waren mir wichtig, von Notstandsgesetzen des Vietnamkriegs. Aber mit Aufkommen der zweiten Frauenbewegung, Simone de Beauvoir, das zweite Geschlecht oder das andere Geschlecht in den USA, Frauen, die aufstanden, sich wehrten, haben das deutlich gemacht, dass da etwas nicht stimmt, wie sich die Geschlechter zueinander verhalten. Und ich glaube, das war auch schon deutlich mir immer wieder in Seminaren und überall. Ich tue mich schon ein Stück schwerer damit, aufzustehen, was zu vertreten. Nicht, dass es gar nicht geht, aber ich hatte das Gefühl, wow, da gibt's eine Reihe Männer, die können das besser. Nicht alle Männer. Und es gab auch ein paar wenige Frauen, die das konnten. Aber es war doch deutlich sichtbar, nachdem wir dann mal drauf geguckt haben.
Studiert haben Sie in Mainz. In Frankfurt, am Institut für Sozialforschung, 68, kritische Theorie ist da das Stichwort, und auch an der London School of Economics. Die Studentenbewegung, von der Sie berichten, an der Sie teil hatten, das ist Frankfurt.
War im Wesentlichen Frankfurt, als ich nach England ging. Das war allerdings auch eine sehr wichtige Erfahrung. Eine aktive Arbeiterbewegung, das hat mich da in England dann auch sehr beschäftigt, dass da es wirklich noch eine lebendige Arbeiterbewegung, radikale Arbeiterbewegung gab. In England habe ich mich auch mit dem Frauenthema beschäftigt. Da gab es gerade den Weltschönheitskongress und den haben wir besprochen, diskutiert und kritisiert und so weiter. Also aber Hauptschwerpunkt war Frankfurt.
Also dieses Jahr jährt sich ja 68 zum 50. Mal. Es ist auch viel von Frauenbewegung die Rede, die damals begonnen hat und als eine Initialzündung gilt eine Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, an dem die Filmemacherin Helge Sanner eine Rede gehalten hat, in dem sie, glaube ich, zum ersten Mal gefordert hat, dass die Beziehung zwischen Männern und Frauen und die Arbeitsteilung in der Familie auch Politik sind und verändert werden sollen. Die Genossen sind damals nicht darauf eingegangen. Waren Sie da dabei?
Nein, da war ich gerade nicht dabei, was mir hinterher sehr leid getan hat.
Und dann hinterher hat sich ein Weiberrat begründet?
Ja, also das ist das allererste, an was ich mich erinnern kann, was ja auch eine große Rolle gespielt hat, 1918, das Frauenwahlrecht. Und dazu gab es nochmal 1968, 50 Jahre Frauenwahlrecht, eine Veranstaltung in Frankfurt von der SPD damals. Und da gab es eine erste Frauengruppe, die sich dazu Gedanken gemacht hat und das Thema aufgegriffen hat. Wir waren nur ein ganz kleiner Kreis im Wohnzimmer von einer der Frauen. Und dazu gab es eine kleine Aktion, dass immer noch sozusagen keine Gleichberechtigung für Frauen da ist. Das war das allererste in meiner Erinnerung. Dann gab es ja die ersten Formen der Kritik an den SDS-Granten. Das war alles in etwa in dieser Zeit. Der erste Weiberrat hier, der sich in Frankfurt gegründet hat, wo ich dabei war und wo wir wirklich völlig engagiert und interessiert und aufgebracht und befasst waren mit diesem Thema, wie gehen die Männer mit uns um, wie gehen wir mit Männern um, was ist das Thema Liebesleben, Sexualität, all diese Themen, die kamen da zum ersten Mal auf und die waren für mich sehr, sehr wichtig als so eine Form auch der inneren Loslösung aus diesem Gefühl der Enge, das ich auch hatte als junge Frau. Ich kam aus einem kleinen Ort, sehr konservativ, konservatives Elternhaus, wo so wenig möglich schien. Und das war so ein Stück Befreiung für mich.
Den Ausbruch aus dem Elternhaus haben Sie aber schon recht früh versucht, wenn gleich nicht auf so eine politische Weise. Aber Sie sind ja mit 16 Jahren schon als Austauschschülerin nach Amerika gegangen, was ja vielleicht auch eine ganz wichtige Erfahrung war.
Oh ja, das war eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Zum einen hat mir sehr gut gefallen, ich war ja damals 16, da war man in Deutschland, jedenfalls da, wo ich herkam, ein dummes Ding. Und in den USA, obwohl das eine sehr konservative kleine Stadt in Michigan war, war das nicht so. Sondern die jungen Leute wurden ernst genommen. Die hatten eine Form von innerer und äußerer Freiheit, abgesehen davon, dass ich Bier trinken durfte und die nicht, was damals ein Punkt war.
Wie, Sie durften in Amerika Bier trinken?
Nein, mit 16 durfte man in Deutschland Bier trinken, aber mit 16 durfte man in den USA nicht Bier trinken. Also da gab es dann auch viele solche Vergleiche, wie man das so als junger Mensch macht. Aber dieses Stück Selbstverständlichkeit, zu sich selbst zu stehen und selbst auch im eigenen Namen sprechen zu können, das gab es da in den USA für junge Menschen mehr. Da gab es Rhetorikkurse, die mich fasziniert haben, was ich mir nie getraut hätte. Die konnten alle da in der Öffentlichkeit reden und hatten so ein anderes Gefühl von Selbstwert. Auch die jungen Menschen. Und das fand ich toll, hat mich begeistert. Dann alles, was es so an All-American-Teenager-Leben gab, von Homecoming Queens, also Fußballgeschichten und dazu riesigen Bällen mit allen Formalitäten. All das fand ich spannend und hat mir viel Spaß gemacht. Und gleichzeitig hatte ich auch eine andere Verantwortung noch. Ich habe dort auch neben der Schule, ich bin zur Schule gegangen, was nicht ganz einfach war, sprachlich und auch sonst mich da umzustellen. Ich habe auch gearbeitet in einem Supermarkt. Auch das gab es so in Deutschland erstmal dazu derzeit nicht, dass Schüler arbeiten. Das war da auch selbstverständlich. Also jedenfalls in meinen Kreisen gab es das nicht. Und von daher war das für mich ein großer Aufbruch.
Der Sie dann auch weiter zum Soziologiestudium geführt hat.
Ja.
Das war ja ein relativ neues und auch unbedingt kritisches Studium. Ja.
Ich habe nicht damit angefangen. Das war so, in den USA hatte ich in der Schule das Fach Sociology und das hat mich sehr interessiert. Aber als ich dann angefangen habe zu studieren in Deutschland, habe ich mich das nicht getraut, das zu studieren. Das war auch völlig unbekannt in der Kleinstadt, sondern ich wollte Lehrerin werden. Ich wollte aber ums Verplatzen keine Volksschullehrerin werden, so hieß es damals noch, sondern ich wollte an die Universität. Das war mir sehr, sehr wichtig, denn die Kleinstadt, aus der ich komme, die hatte etwas wenig intellektuell geprägtes vorher auch. Es war halt auf dem Land.
Das
hat mich interessiert.
Die Kleinstadt heißt Rinteln, ne?
Ja.
Rinteln. Wo ist das?
Norddeutschland, Niedersachsen.
Niedersachsen.
In der Nähe von Hannover. Mhm. Und von daher hatte ich ja schon in den USA so ein Stück Freiheit genossen. Ich wollte raus, Freiheit. Ich wollte was lernen, was machen, was verstehen. Und da wollte ich an die Universität. Und die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, war die, dann wenigstens Mittelschullehrerin zu werden. Und Mittelschullehrerin konnte man an der Universität nur in Mainz werden. Deswegen bin ich nach Mainz gegangen und habe Anglistik und Politik studiert.
Na gut, von Mainz ist der Sprung nach Frankfurt dann nicht ganz so weit, ja?
So war das dann.
Da war es dann Soziologie.
Da war es dann Soziologie, ja.
Mhm. An die Fachhochschule sind Sie dann berufen worden, haben sich dort beworben oder wie sind Sie dorthin gekommen?
Da spielt wieder London eine große Rolle. Ich bin ja dann nach London gegangen in der letzten Phase meines Studiums, habe mein Examen aber dann wieder hier gemacht. Und da gab es integriert in die London School of Economics Social Work, Social Administration, das heißt Fragen sozialer Arbeit, die mich sehr interessiert haben. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und hier gab es nichts in Deutschland in der Zeit zu Armut, zu sozialer Arbeit, zu diesem ganzen, was heute das Berufsfeld soziale Arbeit ist. Und das hat mich beschäftigt. Und die Fachhochschulen wurden gerade aufgebaut, waren ein Jahr alt, das wusste ich jetzt damals noch nicht so. Aber da habe ich mal angerufen und gesagt, das würde mich interessieren. Und damals war das noch ganz offen. Und dann hat die damalige Fachbereichsleitung, hieß noch nicht so, die hat dann gesagt, uns ist gerade ein Lehrbeauftragter weggebrochen. Einführung in die Psychoanalyse. Können Sie das nächste Woche machen? Da habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich da hingegangen, da war ich noch Studentin. Und das war der Beginn einer lebenslangen Beschäftigung an der Fachhochschule. Über viele Etappen, Lehraufträge, all diese Geschichten.
Ja, bis Sie dann eben etablierte Professorin wurden. Ich möchte jetzt noch mal ein Stichwort geben, und zwar zu MeToo. Das ist ja diese aktuelle Bewegung, die auch sich richtet gegen Gewalt gegen Frauen. Es ist eine internationale Bewegung gegen Vergewaltigung und sexuelle Belästigung von Frauen geworden. Wie stehen Sie dazu?
Ich finde das sehr wichtig. Es ist ja etwas auch wieder, wo ein Tabu gebrochen wird, wo etwas in die Öffentlichkeit gebracht wird, was bisher verschwiegen war. Und was sich nicht nur gegen Frauen, aber im Wesentlichen doch gegen Frauen richtet, männliche Zugriffe auf weibliche Körper unter dem Aspekt von Macht. Es waren und sind machtvolle Männer, auch die dann andere Männer sexuell übergriffig denen begegnen. Und das passt ja genau in dieses Thema der Frauenbewegung, dass die Geschlechterverhältnisse etwas mit ungleicher Machtverteilung zu tun haben. Und das wird da nochmal sehr sichtbar. Deswegen finde ich das sehr wichtig.
Es gibt ja die Kritik an der MeToo-Bewegung, die lautet, dass Frauen sich hier wieder einmal als Opfer darstellen.
Ja, das ist ein großes Thema bei diesem ganzen Gewaltthema natürlich. Ich würde unterscheiden zwischen dem, ja, ich mache deutlich, mir ist etwas passiert, was ich nicht wollte. Und dann bin ich sozusagen in einer Lebenssituation Opfer geworden. Aber damit bin ich ja noch lange kein Opfer insgesamt, sondern gerade durch die MeToo-Bewegung bin ich dann jemand, die sich wehrt. Und so sehe ich auch das ganze Thema Gewalt gegen Frauen, wo dann die Frauenhäuser die große Rolle spielten und der große Erfolg waren, dass deutlich wird, Frauen wehren sich, das würde ich mal in den Mittelpunkt stellen und natürlich auch die Männer, die betroffen waren von MeToo, sie wehren sich. Sie wehren sich gegen Machtverhältnisse und das ist keineswegs nur ein Opfer. Ich würde das nicht abqualifizieren, als die machen sich hier jetzt zum Opfer.
Also und zum Opfer, das bedeutet ja wieder passiv, hilflos, eben. Ohnmächtig.
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Sie steigen ja raus aus der Opferrolle, indem sie diese Opfersituation, die sie erlitten haben, deutlich machen. Da wird ja was ganz aktiv gemacht. Das andere, was ich finde, was dazugehören würde, wäre die Frage, was wollen wir denn für einen Umgang in der Sexualität, zwischen den Geschlechtern oder auch innerhalb der Geschlechter. Und da, finde ich, wäre ein Anknüpfungspunkt, den ich finde, dass er zu kurz kommt. Wie kann denn eine gute erotische Begegnung gehen? Was möchten Frauen von Männern oder auch von anderen Frauen oder Männer von Männern, wie auch immer? Hauptsächlich geht es ja sozusagen mehrheitlich immer noch um das heterosexuelle Verhältnis. Und da würde ich mir wünschen, und das ist ein anderes Thema, was mich immer beschäftigt hat, nämlich Liebe und Sexualität, weil ich glaube, dass wir da noch gar nicht eine gute Struktur haben, eine gute Kultur haben, gute Überlegungen dazu haben, was wir uns voneinander wünschen, wie das abzuwägen ist, wie Möglichkeiten und Grenzen sind, wie sehe ich mich selbst, wie sehe ich den anderen, wie können wir zusammen können, aber wie können wir auch beide, jeder sich selbst bleiben. Und das sind ja ganz schwierige Fragen und das könnte nochmal eine andere Facette der Debatte sein.
Da passt ja die zweite Wunschmusik, die Sie sich ausgesucht haben, ganz gut dazu. Margret Brückner heute bei Doppelkopf auf H2 Kultur. Tracy Chapman, Revolution. Mhm. Alles muss sich ändern.
Ja, genau. Tracy Chapman hat mir sehr imponiert als schwarze Aktivistin, als eine wunderbare Sängerin, finde ich, die radikale Forderungen stellt. Hier geht es darum, alles muss sich ändern. Schwerpunkt in ihrem Fall ist jetzt, Armut muss sich ändern, aber es bezieht sich insgesamt natürlich auch darauf, wie die Welt organisiert ist.
Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs.
Revolution von Tracy Chapman ausgesucht hat sich die Soziologieprofessorin Margret Brückner. Heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Seit vielen Jahren, Margret Brückner, arbeiten Sie theoretisch und praktisch an einer geschlechtergerechten und gewaltfreien Gesellschaft, haben sich auch immer gesellschaftspolitisch engagiert in der Frauenbewegung und in den letzten Jahren jetzt verstärkt in der internationalen Care-Debatte. Zunächst die Frage, was unterscheidet Care von dem deutschen Fürsorgepflegezuwendung?
Care ist einfach die internationale Bezeichnung, unter der das Thema international bekannt geworden ist. Der deutsche Begriff, der am meisten jetzt gebraucht wird, ist Sorge, Sorge tragen, Sorgen, Sorgetätigkeit. Fürsorge und Pflege hat einen anderen Charakter insofern. Unter Fürsorge fällt Menschen schnell auch staatliche Fürsorge, Fürsorgezöglinge und so etwas ein. Und um das zu vermeiden, hat man versucht, sozusagen zu einem umfassenden Begriff zu kommen, der zugegebenermaßen manchmal etwas schwammig ist. Es gibt dann enge Definitionen, angefangen hat das dann alles mit Pflegeverhältnissen bis hin zu einer kanadischen Wissenschaftlerin, John Tronto, die sozusagen die ganze Welt damit fasst, indem der Umgang mit Umwelt auch unter Sorge tragen gefasst wird, was ja Sinn macht. Der Umgang mit der Natur, der Umgang der Menschen miteinander und nicht nur im Sinne des Versorgens. Jemand braucht etwas von jemand anderem, sondern wir brauchen die Welt, die wir nicht zerstören dürfen.
Es geht nicht um staatliche Fürsorge alleine,
nein,
sondern es geht um die Selbstverantwortlichkeit im Umgang miteinander und mit der Welt.
Im Grunde geht es darum, anzuerkennen, dass wir Menschen alle voneinander abhängig sind. Diese Konstruktion der Autonomie, insbesondere bei uns historisch ja männlicher Autonomie, als ein Wert und auch als etwas, was natürlich für Frauen wichtig ist, was aber immer relativ bleibt. Das finde ich einen Kerngedanken dieser ganzen Care-Debatte, mit dem sich auch Martha Nussbaum, die amerikanische Wissenschaftlerin, damit viel beschäftigt hat. Die Frage, wir sind interdependent. Wir sind nicht unabhängig voneinander. Wir können, ob als Baby, ob als kranker Mensch, ob als alter Mensch und auch sonst, können wir nicht von anderen wie Robinson Crusoe oder sonst jemand alleine existieren. Das heißt, wir brauchen einander. Und dieses Brauchen ist geschlechterhierarchisch organisiert in unserer Gesellschaft. Frauen sind zuständig für das gebraucht werden auf der sehr physischen Ebene, sei es bei kleinen Kindern, sei es in der Pflege, alles was rund um Körper ist, um Alltag ist, um Schmutz wegmachen, um Kochen, all diese ganzen Aufgaben, aber auch die dann beruflich organisierten kleine Kinder versorgen, alte Menschen versorgen, das wird an Frauen abgetreten. Und diese Übertragung an ein Geschlecht halte ich für katastrophal, weil es so tut, als könnten wir ohne diesen Unterbau sozusagen leben. Und wenn ein Geschlecht so ein Bild von sich hat und entwirft, dass es diesen Unterbau abtreten kann und andere sind dafür zuständig, dann gerät da etwas in eine Schieflage, die ich für gesellschaftlich unzuträglich halte, weil dann immer die Frauen für Abhängigkeit stehen. Alle, die Care-Arbeit leisten, sind abhängig, was absurd ist. Und unabhängig ist der Mann, der diese Aufgaben alle abgetreten hat, dann jemand anders. Und dann all die Kämpfe, die dann im Einzelnen, die wir kennen, dass es zu wenig Pflegekräfte gibt und so weiter und so weiter.
Margret Brückner, Sie haben gemeinsam mit 6 weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, also ein länderübergreifendes Projekt sozusagen, ein Care-Manifest verfasst. In diesem Manifest heißt es, eine Ursache der aktuellen Pflegekrise oder Care-Krise sei darin zu suchen, dass die Care-Aufgaben heute noch immer ihre historische Entstehung im 19. Jahrhundert widerspiegeln. Was sollen wir uns da vorstellen?
Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass es im 19. Jahrhundert ein Konzept gab, wo Familie zuständig ist für den gesamten privaten Bereich. Es gibt eine Arbeitsteilung. Der Mann geht raus ins feindliche Leben, was schon Schiller gesagt hat. Der Mann, der erwerbstätig ist, die Familie ernährt und die Frau, die im Hause zuständig ist. Und das stimmt nicht mehr. Es stimmt nicht mehr. Frauen sind massenhaft erwerbstätig. Familiale Strukturen halten nicht mehr. Es gibt mehr ältere Menschen als junge Menschen. Das heißt, es haben sich gesellschaftliche Kräfte sehr stark verschoben. Und mit denen mit hat sich nicht gleichzeitig das System des Sorgens in unserer Gesellschaft verschoben. Deswegen sprechen wir von einer Care-Krise oder heute wird auch noch dann von einer Care-Revolution, die notwendig ist, gesprochen, wo es genau darum geht, es gibt nicht mehr die im Haus arbeitende Frau, sondern die ist im Wesentlichen ersetzt worden, wenn es dann dazu genug Geld im Haushalt gibt, durch migrantische Arbeiterinnen, illegalisiert oder legal, zumindest auf jeden Fall schlecht bezahlt. Es gibt Kindergärten, die aber überfüllt sind. Pflege ist eine Katastrophe, das wissen inzwischen alle. Dieser gesellschaftliche Wandel ist nicht einhergegangen mit einem ausreichend großen Anpassung des Sorgens und der Organisation der Sorge. Das ist unser Aufruf, sich damit zu beschäftigen, sich damit zu befassen, dass etwas umgestellt werden muss. dass erstmal der Begriff der Arbeit weitergefasst werden muss, dass das Aufgaben sind, die Arbeit darstellen. Und Arbeit wird in unserer Gesellschaft, muss bewertet werden, muss geachtet werden, muss auch finanziert werden, wie auch immer, das müsste man gucken, wie, und die Erwerbsarbeit muss entsprechend Work-Life-Balance, ein wichtiges Thema, so organisiert werden, dass alle Menschen auch Zeit und Möglichkeiten haben, Sorge zu tragen, zumindest die, die das wollen. Das sind gesellschaftliche Fragen nochmal. Soll es das verpflichtend geben? Soll es das freiwillig geben? Wie kann das für beide Geschlechter möglich sein, die ganz grundsätzlichen Charakter haben?
Welche Resonanz hat Ihr Care-Manifest oder auch die Care-Bewegung bislang in Deutschland gefunden? Nur in akademischen Kreisen?
In akademischen Kreisen ist es mal auf jeden Fall ein wichtiges Thema. In Sozial- und Erziehungswissenschaften spielt es eine Rolle. Es gibt zum Beispiel so etwas wie einen Versuch, unterschiedliche Sorgetragende auf Gemeinde- und Städteebene zusammenzubringen. In Bayern gibt es dazu jetzt ein ganz großes Projekt, wo auch Teile der Kolleginnen, die da mitmachen bei dem Care-Manifest, das mit initiiert haben, wo versucht wird, auf lokaler Ebene zu gucken, was leistet der Kindergarten, was leisten die Altenheime, was wird in Familien, in privaten Haushalten und so weiter geleistet und wo gibt's da Lücken? In den jeweiligen Städten, Landkreisen, was muss da gemacht werden, wo fehlt es da? Das sind Ansätze, die funktionieren, und die Care-Revolution ist ja eine größere Bewegung jetzt schon bundesweit, wo auch viele aus unterschiedlichsten Care-Bereichen, die sich zusammengeschlossen haben und wo es Aktionen dazu auch gibt.
Nochmal zum Care-Manifest. Es trägt den Titel Care.Macht. Großgeschrieben und mehr großgeschrieben.
Erstmal, dass es immer auch eine Machtfrage ist rund um Care. Es ist eine gesellschaftliche Machtfrage. Wird es weggeschoben? Wird es bezahlt? Gibt es dafür gute Ausbildung? Wo wird es angesiedelt? Wie wird es geachtet? Was für eine Wertschätzung erfährt es? Und das andere, was damit gemeint ist, ist, dass wenn wir Sorge tragen für uns selbst, für andere, für unsere Umwelt, dass dann sozusagen mehr Lebensqualität entsteht.
Wir sind jetzt am Ende unseres Doppelkopfes angelangt. Herzlichen Dank, Margret Brückner, dass Sie bei uns hier im Studio waren. Gastgeberin war Michaela Wunderle. Zum Abschied hören wir jetzt nochmal eine Wunschmusik von Ihnen, und zwar ist es diesmal Amy Winehouse Rehab.
Ja, es ist ein Song darüber, bekannterweise, woran sie ja leider auch gestorben ist, war sie suchtabhängig, Alkohol und Drogen, und wehrt sich in diesem Song gegen diese Zuschreibung und dagegen, in Rehabilitation zu gehen. Was mich daran fasziniert hat, neben ihrer wunderbaren Stimme, das hat so viel Kraft, die leider etwas so Überschießendes hatte, dass es übers Leben hinausgegangen ist. Aber auch da nochmal das Thema Grenzgänge. Das ist eine Frau, die etwas gewagt hat. Und das hat mich fasziniert daran. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. My daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab.